immer wieder in Trainings hört man so etwas, was man vermeintlich als Einwände, Widerstände oder Kritik gegenüber der gewaltfreien Kommunikation interpretieren könnte. Und vielleicht kennt ihr ja auch solche Sätze, vielleicht habt ihr das ja auch schon in euren Trainings gehört.
Ey, in so einer Situation, da stelle ich doch keine Bitte. Der andere muss einfach dann das und das machen, ist doch klar.
Oder sag mal, da wird doch eine künstliche Harmoniewelt erschaffen, oder?
Also, ich kann doch nicht wirklich so in vier Schritten sprechen. Ey, das kommt doch garantiert völlig falsch an.
Oder das hat echt was von einer Sekte.
Gefühle haben auf der Arbeit überhaupt nichts zu suchen.
Also was ihr da vorschlägt, das habe ich schon probiert. Das bringt nichts.
Ich bin doch nicht gewalttätig. Was soll das, GFK?
Also das kenne ich alles schon und das mache ich auch schon so im Alltag.
Ha, vier Schritte, das dauert doch ewig. So viel Zeit habe ich doch gar nicht in manchen Situationen.
Für mich ist das auch Manipulation.
Und außerdem ist es so kopflastig. Ich möchte einfach authentisch sein.
Und ich glaube auch, bei psychisch Kranken funktioniert das gar nicht.
Und ich muss doch auch ehrlich sagen können, was ich denke. Hallo?
Und ich will nicht ständig über meine Gefühle sprechen.
Und wenn jemand Schuld hat, dann muss doch die Person nochmal bestraft werden für das, was sie da gemacht hat.
Also wenn du so sprichst, dann ist das so, als wenn du Puderzucker drüber streust.
Und das, wo ich jetzt gerade Diät mache, ne?
Ja, lass
Da
uns mal
stelle ich.
drüber reden, wie wir da damit umgehen, wenn sowas kommt. Da wird eine künstliche Harmoniewelt erschaffen. Was sagt ihr darauf?
Also ich frage zuerst mal nach, wie genau meinst du das? Was genau meinst du da? Und dann
Ja,
kommt drauf an, was die Person dann antwortet.
und da schließe ich mich an, Alexio. Für mich wäre wichtig zu erfahren an dieser Stelle, so ein bisschen vom Abstrakten hin zum Konkreten. Was meint denn dieser Teilnehmende, diese Person mit künstlich und auch mit Harmoniewelt?
Und wir wissen noch gar nicht, welche Sorge steckt da genau dahinter.
Deshalb ist naheliegend zu fragen, hast du ein Beispiel?
Und wenn dann sowas kommt wie, ja, dann säuselt man so rum und dann ist das alles so schwammig und so an der Oberfläche und so, also so komisch geredet, so weich gemacht. Was sagt ihr dann?
Ja, da würde ich auch noch mal nachfragen. Also geht es dir darum, dass du Dinge auf den Punkt bringen möchtest? Möchtest du klar Dinge ansprechen? Möchtest du dich auch verständlich machen können mit Dingen, die dir nicht gefallen?
Ohne um den heißen Brei herumzureden.
Ja, also ich würde auf jeden Fall die Person, die das benennt, noch mal genau befragen wollen, was da für eine Sorge steckt, was sie damit meint, was sie gerne hätte, vor allen Dingen. Also.
Denke, ich würde auch von meiner Erfahrung erzählen, dass ich das nicht als Harmonie oft erlebe, sondern ganz bewusst in die Disharmonie gehe, indem ich die Dinge anspreche, um dann anschließend wieder auf die Harmoniewelt zu kommen.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, dass Menschen oft verwechseln das, was sie bisher gemacht haben, wenn es ihnen schwer gefallen ist, Themen anzusprechen, dann haben sie halt um den heißen Brei herumgeredet und haben Süßholz geraspelt, Und wenn wir dann genauer hinschauen bei der gewaltfreien Kommunikation, da benennen wir ja die Dinge und dann ist es eben kein Weichspüler, sondern ein Klarspüler. Und das würde ich dann anhand von einem Beispiel einfach festmachen.
Wunderbar.
Ja, und viele Menschen denken halt, gewaltfreie Kommunikation hat etwas damit zu tun, nett zu sein. Ne? Ich darf halt bestimmte Worte nicht mehr sagen.
Und von Marshall gibt es ja diesen schönen Satz, ich versuche es mal wörtlich zu zitieren. Gewaltfreie Kommunikation ist keine weichgespülte, wir haben uns alle Liebsprache, sondern ein offener, ehrlicher und klarer Austausch, der von den Beteiligten hinterher meistens mehr Mut braucht, als sie vorher geahnt haben. Zitat Ende.
Und es
Ja,
gibt sogar
bitte.
ein Buch von Kelly Bryson, das heißt, sei nicht nett, sei echt. Da wird genau darauf Bezug genommen.
Ja, ich denke, da haben wir genügend Antworten gegeben. Der nächste Punkt, an Einwänden oder Widerständen, was kommen könnte an GfK, ist, Gefühle haben auf der Arbeit nichts zu suchen.
Den liegt oft das Missverständnis zugrunde, dass die GfK dich dazu erziehen möchte, immer deine Gefühle auszusprechen. Und tatsächlich ist es entscheidend, mit den eigenen Gefühlen in Kontakt zu gehen. Und dann habe ich immer noch die freie Wahl, ob ich Gefühle wirklich ausspreche oder nicht ausspreche. Und wenn Teilnehmende dann das hören, erlebe ich oft dann eine Erleichterung, weil eben dieses Missverständnis dem zugrunde lag.
Was ich oft auch anbiete im Arbeitskontext, ist, dass Teilnehmende einfach Gefühle verwenden, mit denen sie sich wohlfühlen in der Arbeit. Und dass sie bestimmte, je nach Arbeitskontext halt, ob es sozialer Bereich ist oder technische Berufe oder ähnliches, dass, oder Führungskräfte, dass sowas wie hilflos vielleicht nicht vorkommt. Und wenn sie sich unwohl fühlen, dann nehmen sie halt irritiert oder ähnliches, wo sie sich wohlfühlen. Und wo sie den Eindruck haben, das ist willkommen und das ist passend hier in dem Umfeld, in dem sie arbeiten.
Die Einstellung, Gefühle haben auf der Arbeit nichts zu suchen, drückt für mich so ein bisschen auch aus die Sorge, wie soll ich mit Dingen umgehen, mit denen ich mich noch nie so wirklich beschäftigt habe, wo ich gar nicht gelernt habe, wie kann ich denn damit umgehen, wenn jemand bestimmte starke Gefühle hat? Und deswegen ist es leichter zu sagen, die haben ja nichts zu suchen, dann brauche ich mich als Führungskraft auch nicht damit auseinanderzusetzen. Also, wo lernen wir im Alltag einen sinnvollen Umgang mit Gefühlen? Wann lernen wir das in unserer Erziehung? Wie gehen wir mit Gefühlen anderer Menschen um, mit starken Gefühlen?
Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, Gefühle könnten in so einem Augenblick vielleicht mehr Nähe erzeugen, als mir lieb ist, dass ich in die dritte Person gehe, dass ich sage, da kann man besorgt sein oder da kann man frustriert sein, sei es, dass ich von mir spreche oder aber auch jemandem vielleicht ein Gefühl anbieten möchte, weil dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass ich das eben outsource dieses Gefühl und trotzdem ist es schon mal mehr, als es gar nicht ausgesprochen zu haben.
Ja, und gleichzeitig, wenn ich euch so zuhöre, macht mich das traurig, weil ich das so bedauerlich finde, so schade finde, dass wir uns so schwer tun, unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und dass wir so eine große Angst davor haben, uns zu zeigen. Und ich höre auch immer wieder von Teilnehmenden, dass die sagen, ja, dann mache ich mich ja nackig. Wo ich denke, wie schade, ich zeige doch etwas von mir und ich mache mich dadurch nicht angreifbar. Und gleichzeitig besteht so eine große Angst und Sorge und vielleicht auch die ein oder andere Erfahrung, dass wenn Menschen eben mal gezeigt haben, dass sie traurig sind, dass sie hilflos sind, dass sie dann in eine bestimmte Schublade gesteckt worden sind. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir uns ein Umfeld erschaffen und eben auch auf der Arbeit, wo es einfach Normalität hat, mit seinen Gefühlen da zu sein.
Dazu braucht es Vorbilder. Und vielleicht möchte man ja sagen, ich gehe jetzt mal als Vorbild voran und teste das einfach mal. Und vielleicht animiert es auch andere Menschen, das auch mal auszuprobieren.
Ja, und wir erleben immer wieder in Firmen, die wir längerfristig begleiten, dass wenn Gefühle irgendwie einfach da sein dürfen, wenn Menschen auch gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen, dass sich das Betriebsklima total ändert. Dass Menschen offener werden, deutlicher werden, klarer werden, verständnisvoller miteinander umgehen, dass einfach mehr Teamgeist, mehr Kooperation entsteht.
Ja, Menschen näher zusammenrücken, weil Gefühl ist ja auch das, was uns miteinander verbindet. Nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern auch die Gefühle. Weil die kennen wir eben auch alle.
Und sie zu haben und sie zu zeigen, ist was Menschliches und Natürliches. Also sie versuchen rauszulassen bei der Arbeit, das ist ja eher künstlich.
Ja, und das ist etwas, was unheimlich anstrengt, wenn ich meine Gefühle unterdrücke.
Wir zahlen da einen Preis dafür.
Da gibt es in einem der Hörbücher von Marshall Rosenberg so eine schöne Geschichte, wo er erzählt, dass er in einem Teammeeting, was er moderiert hat, plötzlich Tränen gezeigt hat, weil ihn etwas sehr berührt hat. Und es herrschte eine betretene Stimmung aufgrund seiner Tränen dort. Und die Leute verließen dann aber auch den Raum zur Pause. Und dann fragte Rosenberg den Teamleiter, ja, wie es dann gewesen wäre, dass er plötzlich Gefühle gezeigt hätte, ob das jetzt unangenehm für das Team sei oder für den Teamleiter auch. Und dieser Teamleiter antwortete, nein, nein, ich habe das gerade sehr bewundert. Sie zeigen ja ganz offen Gefühle, von denen meine Frau sich immer wünscht, dass ich sie überhaupt hätte. Und ich kann die bei mir nicht entdecken. Nein, nein, alles in Ordnung. Ja, und das zeigt für mich auch immer wieder, und das erleben wir auch manchmal, dass wenn da eine Bereitschaft ist, auf Gefühle zu schauen und einen Umgang mit ihnen zu finden, dass das Menschen eher verbindet, als sie trennt.
Danke, dann kann sowas kommen, so ein Einwand kommen. Hey, gewaltfreie Kommunikation. Sag mal, ich bin doch nicht gewalttätig.
Ja, das hat mich gerade so erinnert, als wir gewaltfreie Kommunikation im Kinder- und Jugendheim so integriert haben und unsere Mitarbeitenden geschult haben. Und es gab auch einen Zeitungsartikel darüber und in dem kleinen Dorf, wo das Kinderheim steht, haben eben Bewohner die Mitarbeitenden unter anderem eben auch gefragt, wieso macht ihr gewaltfreie Kommunikation? Schlagt ihr denn die Kinder? Braucht ihr das? Also, ihr seid doch nicht gewalttätig. Ja, also das wird häufig verwechselt, dass gewaltfreie Kommunikation etwas mit körperlicher Gewalt zu tun hat.
Deswegen beuge ich dem in der Regel ganz gut vor, indem ich am Anfang eines Seminars, wenn für die Menschen gewaltfreie Kommunikation noch neu ist, einfach mal den Begriff der Gewalt mal definiere und mal ein Brainstorming machen lasse. Was ist denn für euch alles Gewalt? Und dann sammeln wir und dann merken wir, ah, es gibt Gewalt auf verschiedenen Ebenen und es geht ja schon beim Denken los und dann gibt es sowas wie statische Sprache, ne, die auch schon einen gewissen Impact hat und dass wir wirklich ge körperliche Gewalt anwenden, das ist ja nur eine von vielen Facetten.
Ja, dass der körperlichen Gewalt ja so vieles vorausgeht, was da vorher stattfindet. An Urteilen, Bewertungen, Interpretationen, die wir im Kopf haben und die wir für die Realität halten, ne? Ja. Der ist ungerecht und der verdient auch eine Bestrafung und
Das war ja so auch die Grundidee bei der Vergabe des Titels Gewaltfreie Kommunikation. Also wie ist Marshall darauf gekommen, das gewaltfreie Kommunikation zu nennen, habe ich mich damals gefragt. Und er hat es dann erklärt mit, naja, wenn man auf körperliche Gewalt schaut, auf physische Gewalt schaut, dann geht dem immer etwas voraus. Und das, was dem vorausgeht, findet meistens in der Kommunikation statt. Und deswegen könnte man schon sagen, auch Kommunikation kann gewaltvoll sein, als Vorstufe der physischen Gewalt.
und genau da setzt ja die GfK an, ne? Dass wir sagen, ah, wir haben eine Sensibilität, ein Bewusstsein, dass da ein Urteil ist. Und das versuchen wir eben dann dementsprechend zu übersetzen. Damit kommen wir auf Bedürfnisebene und damit wählen wir quasi einen anderen Weg, als eben dann das durch körperliche Gewalt, zu lösen.
Und was ich auch oft erlebe, ist, dass wenn Menschen so diesen Gedanken haben, ich bin noch nicht gewalttätig, und wenn Und manche Menschen sind einfach gewalttätig gegenüber sich selber, nicht unbedingt gegenüber anderen Menschen, sondern sie tun sich selber innerlich so ihre Urteile, ja, sich selber gegenüber vorwerfen und Sätze, ich bin nicht gut genug und ich bin ja eh nichts und ich kann ja eh nichts und, also jetzt übertrieben, aber das ist ja für in dem Sinne von gewaltfreier Kommunikation schon Gewalt, wenn wir nicht liebevoll mit uns umgehen, nicht empathisch, selbstempathisch, sondern mit der Sprache, mit Gedanken über uns selber oder über andere nicht so friedfertig umgehen und konstruktiv. Und dann beginnt die Gewalt, in unserem Sinne zumindest.
Ja, was mir auch so gefällt, ist dieser Satz, ja, das habe ich doch schon ausprobiert. Und das bringt alles nichts.
Ja.
Wäre eine wunderbare Vorlage, um zu konkretisieren, ne? Ich würde fragen, was hast du denn schon ausprobiert und was war das Ergebnis dann genau? Und lass es uns verstehen genauer. Ich möchte das mal untersuchen.
Das ist eine ideale Vorlage, um die Person dazu zu bringen, uns eine Beobachtung mitzuteilen. Erster Schritt, gewaltfreie Kommunikation. Schon können wir das anwenden. Und dann versuchen wir, die Person halt dazu zu bringen, uns Fakten zu nennen, sinnlich wahrnehmbare Wahrnehmungen, Beobachtungen. Und dann können wir wieder darauf eingehen.
Und wenn die Person uns dann das Beispiel benennt oder die Beobachtung benennt, stellt sich dann oftmals raus, dass dann vielleicht eine Schlüsselunterscheidung, zum Beispiel Gefühle und Gedanken, verwechselt wurden. Und wenn jemand sagt, ja, ich habe meine Gefühle mitgeteilt, na, ich fühle mich ausgenutzt, dann können wir das sozusagen nochmal verwenden, um klarzumachen, dass das sozusagen der Teufel im Detail steckt. Ne? Je nachdem, wie ich Gefühle ausdrücke, hat es natürlich einen ganz anderen Effekt.
Ja, und das ist doch zu anstrengend. Jetzt muss
Tatsächlich.
ich auch noch so auf so kleine Details Acht geben.
Und es kostet zu viel Zeit.
Ja, und wenn wir Zeit hören, dann ist es für uns auch so eine wunderbare Möglichkeit, darauf einzugehen, dass es lohnend ist, in vielen Fällen diese Zeit zu investieren. Und ja, es braucht vielleicht Zeit, sich erstmal mit solchen Gedanken beschäftigen, sich mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen, im Training vielleicht auch ein Gefühl dafür zu entwickeln und einen Umgang damit zu finden. Und das hat man wieder. Also das ist ein Mehrwert, den man dann bekommt, wenn man diese Zeit investiert.
Also die Alltagsgespräche gehen häufig schneller, klar. Die Alltagsgespräche, die dann lauten zum Beispiel, ey, du bist echt ein ungestickter Stoppel, Anja.
Was soll das denn jetzt?
Ja, komm, lass gut sein, schon klar. Und dann sind solche Gespräche ja manchmal sehr schnell am Ende. Aber die Frage ist halt, wie viel Zeit brauche ich, um das wieder aufzuarbeiten?
Es kann auch sein, dass da Missverständnis herrscht und die Person, die das sagt, denkt, sie müsste das immer anwenden in jeder Situation. Und ja, mein Argument dann ist, was ich dazu sage, einfach zur Aufklärung beizutragen. Wenn die Beziehung flutscht, wenn es gut läuft, wenn alles okay ist, dann brauchen wir ja die gewaltfreie Kommunikation nicht. Dann können wir einfach so reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Oder nur uns auf Strategien besinnen, Bitten stellen, was auch immer. Es geht halt darum, wenn Missverständnisse da sind oder um Missverständnisse zu vermeiden oder Konflikte auftauchen, dann macht das aus meiner Sicht einfach sehr viel Sinn, dass man sich Zeit nimmt und dann eben auch sich ein bisschen anstrengt, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, die Chancen erhöht werden, dass was Gutes rauskommt, dass man aus dem Gespräch geht. Und es ist für beide Seiten zufriedenstellend, vielleicht eine Win-Win-Lösung ist einfach größer. Und vor allem, dass es nicht wieder auf Wiedervorlage kommt. Das ist ja häufig der Fall, wenn Dinge nicht ausgiebig besprochen werden und man sich nicht bewusst Zeit genommen hat für die Kommunikation, dass es dann halt wieder von vorne losgeht. Und da finde ich, dann ist es ineffektiv und dann braucht es wirklich Zeit, mehr Zeit.
Ich weise da immer ganz gerne darauf hin, dass das ja jedes Mal eigentlich eine Entscheidung ist. und dass ich mir selber die Frage stellen kann, wie sehr bin ich mit dem Ergebnis zufrieden? Und wenn ich die schnelle Variante wähle, die direkte Variante, die vielleicht die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation nicht berücksichtigt und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, dann ja wunderbar. Aber wenn ich merke, das Ergebnis am Schluss passt nicht, dann ist es vielleicht mal gut investierte Zeit, sich etwas länger Zeit zu nehmen und sich vielleicht auch dieser Anstrengung hinzugeben.
Und Anstrengung ist es ja häufig dann, wenn etwas nicht gewohnt ist. Und wenn ich aber eine Gewohnheit draus gemacht habe, wenn ich Achtsamkeit im Alltag einfach mehr etabliert habe, dann fällt es mir viel leichter. Und dann erlebe ich das gar nicht mehr als so anstrengend.
Und das bringt mich zu dem Punkt, dass ich meinen Teilnehmenden gerade nach dem Basisseminar so eine Liste gebe, kleine Schritte zur Integration der GfK in den Alltag, wo sie dann diese einzelnen Tools spielerisch üben können, wie zum Beispiel, wenn ich eine Interpretation höre oder denke, stelle ich mir die Frage, und was ist die passende Beobachtung dazu? Sodass quasi dieser Muskel trainiert wird. Und wenn es dann irgendwann mal ans Eingemachte geht, habe ich diese Kompetenz schon, Fakten benennen zu können.
Oder zumindest die Wachheit, so eine Frage vielleicht auch zu stellen dahingehend, okay, erzähl mal, was ist denn genau passiert?